Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ein Thema, was ich heute vorbereitet habe, was richtig heiß ist. Früher war es noch heißer, ein paar Jahre zurück waren alle Zeitungen voll, alle Magazine voll von der Thematik Evolution, Intelligent Design, Kreationismus, Schöpfung. Es ist schon ganz erstaunlich, wie auch dieses Thema heute immer noch sehr, sehr aktuell ist. Für manche meiner Kollegen, für manche Biologen, ist schon die Formulierung dieses Themas anstößig. Evolution zwischen Wissenschaft und Weltanschauung, da wird manch einer sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Evolution, das ist Naturwissenschaft. Das ist so klar wie nur irgendetwas. Das ist Naturwissenschaft und Weltanschauung, das ist was ganz anderes. Weltanschauung, na ja, da geht's um so ein gefühlsmäßiges, so eine gefühlsmäßige Sache. Da geht's um Religion, da geht's um Gott. Also da geht's um all die Dinge, die eigentlich keine wirkliche Substanz haben. Und Wissenschaft, Naturwissenschaft, das ist eine ganz andere Geschichte. Was soll denn das miteinander zu tun haben? Also der Titel ist ja schon mal daneben, würde so mancher sagen. Ich glaube aber, dass Naturwissenschaft und Weltanschauung mehr miteinander zu tun haben, als viele denken. Und es wird der erste Punkt in meinem Vortrag sein, dass ich Ihnen das deutlich mache, wie eng die Dinge eigentlich zusammenhängen. Und gerade im Schnittpunkt zwischen Naturwissenschaft und Weltanschauung ist Evolution. Ich werde Ihnen erklären, was ich damit meine. Das hat schon einen ganz einfachen Zusammenhang und der steht in meiner Person vor Ihnen. Ich bin einerseits Naturwissenschaftler, arbeite mit Krankheitserregern, mit Bakterien. Ich mache Naturwissenschaft seit über 30 Jahren mit vielen, vielen Mitarbeitern, also sowas, was man einen Vollblut-Naturwissenschaftler nennt. Naja, und auf der anderen Seite habe ich meine Bibel und glaube, was in meiner Bibel steht. Also zwei Dinge in einer Person vereinigt, das ist doch schon erstaunlich, oder? Ich glaube aber gar nicht, dass ich eine Ausnahme bin. Ich glaube, dass das für jeden Naturwissenschaftler gilt. Dass in der Person des Naturwissenschaftlers die Wissenschaft einerseits und die Weltanschauung andererseits verankert ist. Und nun haben wir ja keine gespaltene Persönlichkeit. Das muss ja irgendwie miteinander wechselwirken, das gehört ja zusammen. Und um diese Frage soll es heute gehen. Da geht es natürlich sofort auch um die Grenzen. Wo sind denn die Grenzen der Naturwissenschaft, wo sind die Grenzen der Weltanschauung und wo ist die Interaktion? Wo geht's zusammen und wo gibt es vielleicht auch mal einen Zusammenstoß, wo wird es richtig schwierig? Auch darüber will ich heute Abend reden. Mein Vortrag hat 4 Teile. Ich werde zunächst mal Ihnen einiges erzählen über die Grenzen der Naturwissenschaft. Was können wir denn sagen als Naturwissenschaftler? Was können wir auf unserer Methodik sagen? Und dann will ich was sagen über die Grenzen naturwissenschaftlicher Erkenntnis ganz allgemein. Und Sie werden sehen, wir sind sehr begrenzt als Naturwissenschaftler. Und schließlich im ersten Teil ein paar Bemerkungen zur Thematik Evolution, Schöpfung, Weltanschauung und auch Ideologie, wenn man es noch weiter treibt und wertend sagt. Im zweiten Teil meines Vortrags geht es um Evolutionsbiologie als Wissenschaft. Evolutionsbiologie ist eine Wissenschaft, sie ist in vielen Teilen auch sogar eine Naturwissenschaft. Aber sie ist auch eine historisch arbeitende Wissenschaft, was in die Vergangenheit geht. Das macht uns auch Probleme. Auch darüber werde ich sprechen. Schließlich im dritten Teil meines Vortrags Beispiele für fundamentale Wissenslücken der Evolutionsbiologie. Da, wo wir heute wirklich nicht weiter wissen, wo wir an den Grenzen angelangt sind, jedenfalls der gegenwärtigen. Und da will ich 2 Beispiele Ihnen ganz kurz erzählen, über die Fragestellung, wie Leben entstehen könnte oder entstanden sein könnte und über die Problematik der Entstehung molekularer Maschinen. Und schließlich, was machen wir mit solchen evolutionsbiologischen Wissenslücken? Und dann werde ich meinen Vortrag abschließen mit einem Teil, den ich überschrieben habe, mit Naturerkenntnis und Gotteserkenntnis. Und es wird dann ein Vortragsteil sein, wo ich auch persönlich werde, wo ich auch meine persönliche Sichtweise der Dinge, auch meines Glaubens, Ihnen sage. Keine Frage, muss ich gleich zu Anfang sagen, ich bin Christ. Ich glaube, dass sich Gott, der Schöpfer und Erlöser, in der Bibel offenbart hat und dass dort entscheidende, wichtige Dinge stehen. Das ist mein Hintergrund und Sie werden sehen, dass ich von diesem Hintergrund aus, das ist mein Lebens- und Erfahrungshintergrund, von diesem Hintergrund aus schaue ich auch die Daten an, die Naturwissenschaftler erarbeitet haben. Das ist meine Grundlage, sozusagen meine Brille. Und das sage ich gleich vorweg, dass Sie das alle gleich wissen, nicht, dass Sie denken, ich wäre hier völlig objektiv. Das habe ich mir abgeschminkt, zu denken, ich sei objektiv. Ich versuch's, aber das hat alles seine Grenzen. So, und jetzt geht's zum Teil 1, die Grenzen der Naturwissenschaft. Zunächst einiges über das Potenzial der naturwissenschaftlichen Methode. Ich bin ja naturwissenschaftlich, ich bin begeisterter Naturwissenschaftler. Wenn ich wieder anfangen könnte, als Abiturient, ich würde wieder Naturwissenschaft studieren, ich würde wieder Biologie studieren. Das ist das beste Wissenschaftsfeld, naja, sag mal ich, das Beste, was es gibt. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich würde es wieder so machen. Also ich bin fasziniert von Wissenschaft, von Naturwissenschaft. Und als Naturwissenschaftler bauen wir zunächst mal auf Experimenten. Wir gewinnen Daten aus unseren Experimenten im Laboratorium mit meinen Doktoranden und Wissenschaftlern, machen wir das ja täglich. Und dann bauen wir darauf empirische Theorien auf, also auf Experimenten beruhende Theorien auf. Und die Frage, die wir haben, heißt, wie ist die Struktur der Welt? Wie ist die Struktur des Lebens in meinem Bereich? Wie funktionieren Krankheitserreger? Warum machen die uns krank? Was ist die Struktur? Die Wie-Frage stellen wir. Und da gibt's eine Reihe von Merkmalen in unserer empirischen Methode. Zunächst mal muss man sagen, wir untersuchen nur Vorgänge, die man reproduzieren, die man wiederholen kann. Das muss jeder Student der Naturwissenschaften zuallererst lernen. Wenn ein Student zu mir kommt und hat was entdeckt oder ein Doktorand, dann ist die erste Frage immer, ja, wie oft haben Sie das wiederholt? Hat das auch dreimal funktioniert oder bloß einmal? Und wenn es nur einmal funktioniert hat, dann muss man wieder ins Labor und muss weitermachen. Also wir können nur Dinge untersuchen als Naturwissenschaftler, die man immer und immer und immer wieder wiederholen kann. Und damit hängt zusammen, dass wir als Experimentalwissenschaftler auch nur gegenwärtige Vorgänge untersuchen können. Ich komme nachher zu den Dingen, die in der Vergangenheit waren. Wissen Sie, ich kann als Naturwissenschaftler nichts zu der Fragestellung sagen, ob Jesus gelebt hat. Das ist nicht mein Feld. Und dann gibt's noch eine Begrenzung, ist fast noch wichtiger. Die heißt, dass wir uns als Wissenschaftler beschränken auf die Suche nach natürlichen Ursachen. So ein Schlagwort heißt methodischer Atheismus. Wertfreier sagen wir Non-Interventionalismus. Wissen Sie, wenn ich im Labor arbeite, dann tue ich so, als ob Gott keine Rolle spielt. Ich gehe davon aus, dass Gott mir nichts im Reagenzglas verändert während meines Versuchs und dass er das nicht heute so macht und morgen anders macht und dann blicke ich überhaupt nicht mehr durch und dann kann ich keine Regeln mehr aufstellen und dann gibt es keine Gesetze mehr. Nein, ich gehe davon aus, übernatürliche Kräfte spielen keine Rolle, wenn ich im Labor meine Experimente mache. Da tut Gott nichts. Das weiß ich natürlich nicht. Woher soll ich es wissen? Es ist eine Annahme, die wir machen. Und wir sagen, wir nehmen das an und wir beschränken uns auf die Suche nach solchen natürlichen Ursachen, die mit Geistern und Göttern und Dämonen nichts zu tun haben. Das ist unser tägliches Brot. Aber wir wissen nicht, ob das so ist. Das ist eine Annahme. Es ist ganz wichtig, das zu sagen. Und Sie werden nachher merken, warum das auch wichtig ist für die Frage nach vergangenen Dingen. Also, Naturwissenschaft beschreibt mit der empirischen Methode einen begrenzten Teil der Welt. Und gerade habe ich diese Grenzen genannt. Auf die will ich aber noch ein bisschen näher eingehen. Und zwar deshalb, weil Sie ganz oft hören von Naturwissenschaftlern, dass man mit Naturwissenschaft eigentlich alle Probleme lösen könnte und alle Dinge beschreiben könnte. Ich glaube, das ist nicht so. Diese Ellipse soll die Welt sein, also alles, was ist. Und mit der naturwissenschaftlichen Methode können wir einen Teil untersuchen in dieser Welt, nämlich den der gegenwärtigen reproduzierbaren Vorgänge, die eine natürliche, gesetzmäßige Ursache haben. Nur diesen Teil können wir untersuchen. Und dann gibt es Dinge, die können wir nicht untersuchen, zum Beispiel singuläre Ereignisse. Wenn ich was nicht reproduzieren kann, da könnte ich jetzt ganz lang drüber reden. Wenn Sie wüssten, wie viele nicht reproduzierbare Phänomene es gibt in der Welt, die uns unzugänglich sind als Naturwissenschaftler. Ich sage Ihnen mal was ganz Provozierendes. In unserer Gemeinde, wo meine Frau und ich hingehen, da beten wir nach dem Gottesdienst, zum Teil auch während des Gottesdienstes, regelmäßig für Menschen, die eine Not haben, die ein Anliegen haben. Wir segnen sie, wir beten sie. Und manchmal beten wir auch dafür, dass Menschen gesund werden. Weil das steht in der Bibel so, dass wir das tun können. Und manchmal kommt es vor, dass auch jemand gesund wird. Nicht immer, aber manchmal. Jetzt kommt der Naturwissenschaftler und sagt, also Moment mal, das müssen wir reproduzieren. Jetzt müssen wir die Sache ins Labor tun. Und dann müssen wir diese Gebetserhörung im Labor 3-4 Mal reproduzieren. Sonst können wir ja darüber gar nichts sagen. Ja, das wird nicht gehen, weil Gott ist ja souverän. Der macht die Dinge, wie er möchte. Also solche singulären Ereignisse, Wunder. Die ganze Bibel ist voll von Wundern. Alle singuläre Ereignisse können wir nie untersuchen als Naturwissenschaftler. Und da gibt es noch ganz viele andere mehr. Dann gibt es die historischen Prozesse, die in die Vergangenheit gehen. Habe ich gerade schon gesagt, als Naturwissenschaftler kann ich nichts zur Vergangenheit sagen. Das ist ein ganz anderer Wissenschaftsbereich. Oder ich denke an die Begrenzung, dass ich als Naturwissenschaftler noch nicht einmal weiß, was Geist und Bewusstsein ist. Ich weiß nur, dass es das gibt, weil ich hab's. Aber ich kann Ihnen nicht definieren, was Bewusstsein ist. Das ist einer experimentellen Analyse letztendlich nicht zugänglich. Nur die Epiphänomene können wir anschauen. Aber was es ist, das wissen wir nicht. Ich werde nie wissen, Beispiel, was unsere Katze denkt. Die ist uns zugelaufen und vor einiger Zeit und dann hat meine Frau ihr was zu fressen gegeben und seither wohnt sie bei uns. Und ich werde nie wissen, ich denke manchmal nach, was denkt denn diese Katze, was geht in dem Katzenkopf vor, die denkt doch was. Natürlich, ich werde es nie wissen, niemals, es geht prinzipiell nicht. Also das können wir als Naturwissenschaftler nicht untersuchen. Wir können auch nicht untersuchen, was schön ist und was hässlich ist, der ganze Bereich der Ästhetik. Ist keine naturwissenschaftliche Kategorie, aber wir alle wissen, das gibt's und das ist wichtig. Wir wissen auch nicht, was gut und böse ist. Sie finden keinen Naturwissenschaftler, der Ihnen sagen kann, was gut ist. Ist keine naturwissenschaftliche Kategorie, aber wir alle wissen, wie wichtig das ist. Es gehört zentral zu unserem Leben. Und natürlich können wir auch nicht sagen über Gott als Naturwissenschaftler. Den haben wir ja aus unserer Methode von vornherein ausgeschlossen. Weil wir mit ihm können wir nichts anfangen. Der fügt sich nicht unseren experimentellen Randbedingungen. Das macht Gott nicht. Also wir wissen nichts über Gott und Gottes Erfahrung als Naturwissenschaftler. Sehen Sie, ich glaube, als begeisterter Vollblut-Naturwissenschaftler, der seit Jahren arbeitet in der Biologie, ich glaube, dass wir als Naturwissenschaftler nur einen kleinen Teil der Welt untersuchen können. Aber jetzt noch eine kurze Frage dazu. Was ist das eigentlich Weltanschauung, was ich so im Titel habe? Ich sage mal ganz einfach, nicht philosophisch, das ist die Art, wie ein Mensch die Welt anschaut und deutet. Und wir alle schauen ja die Welt an und deuten die Welt und wollen sie verstehen und wollen so eine Idee haben, was ist denn die Welt? Was ist es mit Gott und mit Mensch und mit allen diesen Fragen? Und da gibt es viele Dinge, die beeinflussen, wie wir die Welt anschauen. Natürlich unser Wissen, unsere Ausbildung, kulturelle Prägungen, soziale Erfahrungen, Wertesysteme, unsere psychogenetische Ausstattung, unsere Erfahrungen und Ängste, unsere seelischen Verletzungen, unsere religiöse Erziehung, unsere Wünsche, unsere Gotteserfahrungen und ich könnte weitermachen. All diese Dinge beeinflussen uns in der Art, wie wir die Welt anschauen. Sehen Sie, die Wissenschaft spielt da keine große Rolle. die ist mit drin, aber die spielt keine große Rolle. Also Weltanschauung ist was ganz Kompliziertes und ganz Subjektives. Und jetzt noch kurz, was ist Evolution? Damit wir auch wissen, wovon ich jetzt rede im Einzelnen. Evolution heißt zunächst mal kosmische Evolution. Also die Entstehung des Universums, Urknall und alles, was danach kommt. Dann versteht man unter Evolution chemische Evolution, der Weg, der zum Leben geführt hat nach den gegenwärtigen Theorien. Und schließlich die biologische Evolution. Und wenn ich Evolution einfach so als Begriff sage, dann meine ich immer diese gesamte Anschauung, dieses gesamte Theoriengebäude zur Entstehung von Welt, von Planeten und von Leben. In einem sehr allgemeinen Sinne. Ich definiere nachher noch, was es im besonderen Sinne heißt. Evolution in diesem ganz umfassenden Sinn hat etwas zu tun mit Weltanschauung. Und das hat seinen Grund, dass das so ist. Denn alle Ursprungstheorien und Evolution insgesamt sind Ursprungstheorien. Alle Ursprungstheorien berühren existenzielle Menschheitsfragen. Fragen wie, warum gibt es nicht nichts? Warum gibt es überhaupt irgendetwas? Oder die Frage für uns natürlich besonders wichtig, was ist eigentlich der Mensch? Ist der Mensch, wie viele Biologen heute sagen, ist es nur ein Tier? Müssen wir deshalb den Gorillas und den Schimpansen Menschenrechte geben, wie vielfach diskutiert wird? Was ist denn der Mensch? Sind wir nur Zufallsprodukte irgendwie zufällig ins Dasein gekommen? Oder ist der Mensch gewollt? Gibt es da einen Schöpfer, der sagt, ich will dich? Wer bin ich eigentlich im Tiefsten und wozu bin ich denn da? Und was sind meine Maßstäbe? Gibt es da sowas wie Verantwortung und warum? Und wo gehe ich hin, wenn ich alt werde? Ich merke jetzt schon, dass ich alt werde. Ja, wo gehe ich hin? Menschheitsfragen existenzieller Art, die hängen zusammen mit der Ursprungsfrage, mit der Frage, wo komme ich her? Davon wird abhängen, wo ich hingehe. Und solche existenziellen Fragen, das zeigt uns die Erfahrung, die können mit Ängsten verbunden sein. Mit ganz tiefen Lebensängsten können die verbunden sein. Mit Glaubensängsten auch. Und so ein Beispiel dafür, ein bisschen lustiges Beispiel, aus dem vorvorigen Jahrhundert, es war eine Diskussion zwischen dem Zoologieprofessor Huxley und Bischof Wilberforce von der anglikanischen Kirche. Da ging es um den Charles Darwin und um seine Theorie und um die Abstammung des Menschen von den Affen, so populär gesagt. Und dann soll Lady Wilberforce, die Frau des Bischofs, zur Abstammung des Menschen vom Affen gesagt haben, du meine Güte, wir wollen hoffen, dass es nicht stimmt. Aber wenn es doch wahr wäre, dann müssen wir beten, dass es nicht bekannt wird. Und da sieht man, dass die Frau wirklich Angst hat. Ja, wenn das stimmt mit dem Affen, dann geht ja unsere ganze Religion, dann geht ja unser ganzer christlicher Glaube in die Binsen. Was glauben Sie, was das für eine Bedrohung darstellt? Das ist eine existenzielle Angst. Es hängt mit Ursprungsfragen zusammen. Und solche Ängste, die es an allen Seiten gibt, nicht nur bei den Christen, die kann auch zu ganz aggressiven Debatten führen. Und zum Beispiel für einen Mann, einen Zoologen, der aggressiv diskutieren kann, ist Richard Dawkins. Eines seiner Bücher heißt Der Gotteswahn. Und er sagt also, die Christen, die an Gott glauben, die unterliegen ja alle einer kollektiven Wahnvorstellung. Also wenn wir sagen, als Schwab wird man sagen, der ist ja nämlich ganz dicht. Wenn der an Gott glaubt, hat er schon nämlich ganz dicht. Also Gottes Glaube als Wahnvorstellung. Und dann geht's doch auch noch weiter, etwa wenn Richard Dawkins sagt, der Glaube an Gott ist eines der großen Übel in der Welt, vergleichbar dem Pockenvirus, aber schwerer auszurotten. Da hat er schon recht, dass der Glaube schwerer auszurotten ist als das Pockenvirus, denn das Pockenvirus haben wir nahezu ausgerottet. Das gibt's nur noch an zwei Stellen, in Militärlabors in den USA und in Russland. Das sind die einzigen Stellen, wo es noch Pockenviren gibt. Aber der Glaube an Gott, der ist weder in Russland, noch in China, noch in irgendeinem anderen Land ausgerottet worden. Das geht nicht. Also hat er schon recht. Und manchmal, das muss ich ihm auch zugestehen, manchmal denkt man auch, der Glaube an Gott kann ein großes Übel sein. Wissen Sie, wenn Sie an die Piloten denken, die die Passagiermaschinen in USA in die Hochhäuser gesteuert haben und die dabei gebetet haben und gedacht haben, sie hätten Allah einen Dienst getan. Kann man schon denken. Kann man schon denken, dass der Glaube ein Übel sein kann, oder? Oder wenn man an die Vergangenheit auch christlicher Kirchen denkt, ins Mittelalter, was es da alles gegeben hat. Aber es ist natürlich schon eine recht provozierende Aussage, aber Richard Dawkins macht weiter sein anderes Buch, sein neueres Buch, hieß Die Schöpfungslüge. Also alle, die da an Schöpfung glauben, das ist alles eine Lüge. Das war schon recht persönlich. Oder an einer anderen Stelle im Interview sagte er mal, man kann weder die Evolutionstheorie in der Biologie in Frage stellen, noch den Holocaust in der Geschichtswissenschaft. Und jetzt sieht man sich plötzlich als Kritiker von Evolutionstheorien, sieht man sich plötzlich in der Nachbarschaft von Holocaustleugnern. Das ist ja ziemlich unappetitlich. Es ist ganz spannend und ich fand persönlich es ganz spannend, das ist die eine Seite gewesen. Ich will jetzt nicht die Evolutionsbiologen da schlagen, sondern macht es ausgeglichen. Es gibt es auf der anderen Seite auch. Ich hatte mal eine Vortragsreise vor längerer Zeit in Finnland, Skandinavien, und da ging es um Schöpfung, Evolution. Und einer meiner Zuhörer dort in Finnland, das war ein Künstler, Karikaturist, der hat mir dieses Bild geschenkt, was Sie hier sehen. Und vorne drauf auf dieser Sense steht Rassismus und Darwinismus. Und da sieht man da den Hitler-Karikatur und die Schädel. Merken Sie was? Das ist das gleiche in Grün, aber diesmal kommt es von einem Christen. Wo jetzt plötzlich alle, die Evolution vertreten, in die Ecke gestellt werden vom Nationalsozialismus. Das ist genauso unappetitlich, vielleicht sogar noch schlimmer. Oder ich denke an eine andere Sache aus dem Kreationismus in Australien, USA. Auf diesem Plakat steht der Vater der Lüge und dann steht dort Evolution. Das ist gut gemacht, dieses Plakat, also wirklich gut gemacht. Aber was das aussagt, zwischen den Zeilen ist, alle, die Evolution für richtig halten, sind alles Lügner. Und das ist ja nicht wahr. Ich kenne ja, die Evolutionsbiologie ist einfach falsch. Und außerdem ist es ziemlich mies, einfach dem anderen Lüge zu unterstellen. Wissen Sie, viele Evolutionsbiologen suchen nach Wahrheit. Die suchen danach, wie es wirklich war. Mit allen Problemen, die man dabei auch haben kann. Also unter Christen und unter Atheisten gibt es emotional und ideologisch agierende Gruppierungen. Ich kenne die beide ziemlich gut aus nächster Nähe. Aber ich weiß auch, dass die meisten Christen und auch die meisten Atheisten nicht zu diesen extremen Gruppen gehören. Im Übrigen muss ich hier gleich einschränkend sagen, Evolutionsbiologie und Atheismus ist nicht das Gleiche. Aber da komme ich noch drauf. Und schließlich ist es so, dass solche extremen Gruppierungen sich öffentlich sehr stark, lautstark zu Wort melden. Das ist überall so. Extreme Gruppierungen sind immer am lautesten. Und leider ist es auch so, dass die Medien solche extremen Gruppierungen sehr, sehr gerne beachten. Wenn sie ein ausgewogenes Urteil abgeben, dann kommen sie nicht im Spiegel. Das muss man anders machen, wenn man in den Spiegel will. Also, da kriegt man ein ganz falsches Bild in den Medien. Und es ist mir ganz wichtig, dass ich das als erstes Ergebnis auch Ihnen sage, Evolutionsbiologie ist nicht gleichzusetzen mit einem fundamentalistischen Evolutionismus. Den gibt's auch, ja, aber das ist nicht das Gleiche. Und der Schöpfungsglaube ist nicht gleichzusetzen mit einem ideologischen Kreationismus. Ja, den gibt's auch, aber das ist nicht das Gleiche. Es wird aber oft so tendenziös und einseitig dargestellt. Sondern die Wahrheit liegt irgendwo anders. So, jetzt komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags. Jetzt geht es darum, dass Evolutionsbiologie tatsächlich auch eine Wissenschaft ist. Und manche Christen mögen mir das gar nicht glauben, aber es ist wirklich wahr. Ich selber publiziere wissenschaftlich sogar auf diesem Gebiet. Also es ist wirklich eine Wissenschaft, aber eine Wissenschaft, die sich in zwei Teile teilt. Das ist zunächst mal eine naturwissenschaftliche Evolutionstheorie, die nennen wir auch kausale Evolutionstheorie. So lernen das auch unsere Schüler in den Gymnasien. Da geht es um die Veränderung der Gene. Mutationen und Rekombination und Hybridisierung und viele andere Prozesse einerseits. Also Gene verändern sich laufend. Jeder von uns hat ganz, ganz viele mutierte Gene, die anders sind als die von Vater und Mutter. Viele Prozesse gibt's da. Und auf der anderen Seite führen diese Veränderungen an Genen unter bestimmten Bedingungen zur Bildung von Arten. Das kann man sogar im Labor nachvollziehen. Und die Prozesse, die dazu führen, sind einmal die darwinsche Evolution, die Selektionstheorie. Und dann sind es Wanderungen und Isolationsvorgänge und dann ist es die neutrale Evolution. Und wenn ich hier den Darwin erwähne, dann muss ich auch dazu sagen, dass ich vom Herrn Darwin große Stücke halte als Wissenschaftler. Der hat tolle Sachen gemacht. Wirklich ganz, ganz toller Wissenschaftler. Ich stimme nicht mit ihm überein in der Interpretation der Ergebnisse, die er hatte. Da habe ich eine andere Meinung als er. Aber es war ein ganz toller Wissenschaftler und im Übrigen auch ein Stück weit eine ganz tragische Geschichte hatte der. Aber das ist eine andere Sache. Also Selektion, was Charles Darwin entdeckt hat, ist nur ein Teil der Evolutionsbiologie, aber der ist sehr offensichtlich. Wenn hier auf dem Bild, da sehen wir so ein kleines, was ist denn das? Weiß das jemand zufällig? Ja, ein Pinscher, ja. Ein Zwergpinscher ist es. Also es ist ein Hund. Und da gibt's ja viele Verwandte. Ja. Und das ist ein Kollege vom Zwergpinscher, mindestens der Fuß vom Kollegen von einem Zwergpinscher. Das ist eine dänische Dogge. Da haben wir die Genomsequenz analysiert und deshalb von dem Cover von Science kommt es. Die stammen beide vom Wolf ab. Sehen Sie, das ist Teil von Evolution. Eine unglaubliche Veränderung von Lebewesen. Und Charles Darwin hat es erkannt und hat es auch einen Mechanismus beschrieben, der dazu führt, und das ist großartig, das bestätigt bis heute eben seine Selektionstheorie. Da gibt's dann die Darwin-Finken, die verschiedenen Arten bilden, was man in den Lehrbüchern in unseren Schulen lernt und viele, viele andere Beispiele von vielen Tiergruppen und Pflanzengruppen, wo man wahrscheinlich machen kann, aufgrund auch von Experimenten, dass diese verschiedenen Arten sich zurückgehen auf eine Stammart. Das ist jetzt eine bestimmte Gruppe von Affen, wo man gute Gründe hat anzunehmen, dass diese einzelnen Affenarten alle auf eine gemeinsame Stammform zurückgehen. Und diese kausale Evolutionstheorie, das ist einfach ein Teil der Naturwissenschaft. Da kann man auch falsifizieren, kann man Experimente machen und so weiter. Und dann gibt's einen zweiten Bereich der Evolutionsbiologie, das ist die Frage in die Geschichte hinein. Die naturhistorische Methode, das nennt man auch oft Makroevolution. Das ist die Frage, wie sind insgesamt denn Welt und Leben entstanden? Und das ist eine Frage in die Vergangenheit und das ist ein Problem. Wissen Sie, da war keiner von uns dabei. Wie lange immer das her hat, da war keiner von uns dabei. Und wir sind darauf angewiesen, auf historische Methoden, auf Plausibilitätsargumente. Da gibt's Experimente einerseits zu den Lebewesen heute, dann gibt's Fossilien, Geologie und dann interpretiert man diese Dinge mit historischen Methoden und fragt, wie könnte denn das entstanden sein? Und selbstverständlich gehen wir da auch als Wissenschaftler davon aus, dass Gott da nichts getan hat. Gott hat keine Rolle gespielt bei der Entstehung der Lebewesen. Das ist die sogenannte Nullhypothese, die wir als Wissenschaftler mal ansetzen. Und wir wissen natürlich nicht, ob das stimmt. Das ist der Glaube. Das kann niemand sagen. Also die kausale Evolutionstheorie auf der einen Seite, historische Evolutionstheorien auf der anderen Seite mit vielen Einzeltheorien. Das sind ganz viele verschiedene Theorien in der Evolutionsbiologie. Und da gibt es jetzt auch Belege für diese historischen Evolutionstheorien. Die Schüler wissen vielleicht was über diese Argumente aus der Embryologie, biogenetische Grundregel, wie sie heute heißt. Das ist ein typisches Argument der vergleichenden Biologie, der Embryologie, was man im Sinne von Evolution deutet. Ich gehe auf die Probleme jetzt nicht ein, da gibt es viele Probleme auch dabei, ungelöste Fragestellungen. Die vergleichende Biologie, dass man sagt, Leute, also der Affe, also Affe und Mensch sind noch ähnlich, einfach in den Tierpark in München gehen. Stell dich ja mal 15 Minuten vor dem Gorillakäfig auf, da geht dir ein Licht auf. Sind doch genau gleich wie wir. Und da guckt man so einen Gorilla an, wenn der so seine Drohgebärde hat. Und dann guckst du an, wie bei den Herren der Schöpfung die Jacketts gestaltet sind. dass da solche Polster oben drin, ja. Das ist ganz genau das Gleiche. Oder gucken Sie mal einen pubertierenden Jugendlichen an, wie der durch die Straßen läuft. Das ist doch klar. Also Evolution. Ja klar sind wir verwandt. Vergleichende Biologie. Und das kann man runterbrechen bis in den molekularen Bereich. Da gibt es viele tiefgreifende Ähnlichkeiten. Als Argument wird das benutzt für Evolution. Da gibt es dann wieder Gegenargumente. Will ich nicht mal einzeln drauf eingehen. Und dann haben wir die Argumente, die aus den Fossilien und der Erdgeschichte kommen, die übereinander liegenden Fossilien. Manchmal werde ich gefragt, was ist denn das stärkste Argument für so eine historische Evolution? Ich glaube, dass es die Fossilien sind. Die Tatsache, dass ganz unten nur die Einzeller liegen und erst ganz oben hier, ganz oben, da kommt erst der Mensch und da unten liegen die Einzeller. Und dann gibt es eine bestimmte Reihenfolge in der Erdgeschichte. Das ist ein gutes Argument für Evolution. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es gute Argumente für Evolution gibt. Ich habe auch meine kritischen Anfragen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch gute Argumente. Diese Reihenfolge, die kaum durchbrochen ist, es gibt da eine interessante Ausnahme in dieser Reihenfolge, das sind Steinwerkzeuge, wenn sich da jemand für interessiert, die in ganz falschen Horizonten vorkommen, viel zu alt sind, wo es einfach gar keinen Menschen gegeben haben sollte, sind interessante Anomalien. Wir verstehen gar nicht, wie das denn sein kann. Also auch da gibt es kritische Fragen, auch zu der Fragestellung der Missing Links von Konvergenzen. Also können wir jetzt ganz lang drüber reden, aber das geht sehr ins Detail. Ich will Ihnen nur sagen, da gibt es gute Argumente für einen Makroevolutionsprozess und es gibt auch Argumente, die man dagegen ins Feld führen kann. Kausale Evolutionstheorie, das ist die Gegenwart, da gibt es experimentelle Beweise. Historische Evolutionstheorie, das ist die Vergangenheit, da können wir nur Plausibilitäten abwägen. Vielleicht war es so, vielleicht war es nicht so. Häufig hört man, ja, es ist eine, was wir heute beobachten können, Mikroevolution, wenn man das ganz lang laufen lässt, Mikroevolution plus Zeit, dann gibt es schon Makroevolution. Dann kommen schon all diese neuen Baupläne und neuen Strukturen raus. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass das zwei sehr unterschiedliche Prozesse sind, die man da postulieren muss. Und da will ich auch ein paar Worte noch dazu sagen im dritten Teil meines Vortrags. Jetzt geht es um Beispiele für Wissenslücken in der Evolutionsbiologie. Wissenslücken, wo wir nicht nur so eine Kleinigkeit nicht wissen. Ich meine, wir haben überall Wissenslücken. Ich lebe ja als Wissenschaftler von einer Wissenslücke. Wenn es keine Wissenslücken mehr geben würde, dann wüsste ich ja gar nicht, was meine Doktoranden machen sollen. Die müssen ja überall was erforschen, was man noch nicht weiß. Ich spreche also nicht von so ganz normalen Wissenslücken, sondern von Wissenslücken, von denen ich denke, dass sie grundlegender Natur sind, viel tiefer gehen. Und da will ich Ihnen zwei Beispiele geben. Und dann auch was sagen zu der Bedeutung. Und zunächst mal ein Beispiel über die Lebensentstehung. Da habe ich mir wieder ein Schulbuch hergenommen und das ist eine ältere Ausgabe vom Linder. Und da müssen unsere Schüler ja lernen, was man über die Entstehung des Lebens weiß. Und da steht dann die Frage drin, woher kommen die Lebewesen? In früheren Zeiten nahm man an, dass Lebewesen auch aus toten Stoffen durch Urzeugung entstehen konnten. Also die Ursuppe, wie man das heute nennt. Dann geht es weiter im Text. Louis Pasteur, den kennen wir alle von der pasteurisierten Milch, Mikrobiologe, wies 1862 durch Versuche unwiderleglich nach, dass sich gegenwärtig Lebendes nur aus Lebendem bildet. Auf Lateinisch heißt es omne vivum ex vivo. Lebendes bildet sich immer aus Lebenden. Und für diese Erkenntnis, die er experimentell auch untermauert hat, hat Pasteur einen Preis gewonnen. Und diese Erkenntnis, dass Leben nur aus Leben entsteht, ist bis heute die experimentell am besten belegte Tatsache der Biologie. Niemand hat irgendwann irgendetwas anderes entdeckt und gefunden. Also das ist nach allem, was wir wissen, so. Und nun geht aber der Linder fort und schreibt, für die erstmalige Entstehung der Organismen auf der Erde gilt diese Aussage nicht. Ist klar, oder? Weil irgendwo muss das Leben ja hergekommen sein.
Es muss ja irgendwo hergekommen sein, wir leben ja alle. Also, ich meine, wo soll es hergekommen sein? Muss ja von selber entstanden sein. Ist doch klar. Wissen Sie denn, Schöpfung? Das kannst du vergessen. Schöpfung, nein. Das wird gar nicht in Betracht gezogen. Wenn man in einem solchen Weltbild denkt, ist dieser Satz logisch und notwendig. Das muss so gewesen sein, auch wenn wir es nicht wissen, wie. Aber ich denke, so als Experimentalwissenschaftler, wenn man so eine Aussage macht, dann muss man die schon irgendwie auch gut belegen können. Ja, wie soll es denn gegangen sein, dass Leben entstanden ist? Und dann kennen viele von Ihnen die Ursuchenexperimente, die vielfältige Variation gibt es, die seit zig Jahren macht man solche Ursuchenexperimente, wo man versucht, im Reagenzglas wenigstens Vorstufen von Leben zu erzeugen. Manchmal liest man ja sogar in Zeitungen, dass es wieder gelungen sei, Leben zu erzeugen. Aber das ist ein Gerücht, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Was brauchen wir denn dafür, dass Leben entsteht? Aus Nichtleben heraus. Was für Bedingungen gibt es denn da? Und da gibt es eine Menge Bedingungen. Zwei ganz grundsätzlich verschiedene Ebenen. Wir brauchen die Strukturen des Lebens, die Moleküle des Lebens. Und das Zweite ist, wir brauchen die Informationen des Lebens. Leben ist Information. Über den Punkt kann ich heute nicht sprechen, aber Information ist eigentlich etwas, was wir als etwas Geistiges bezeichnen würden. Aber wir brauchen biologische Information, das ist ein bisschen was anderes. Und da gibt es die Strukturebene, da gibt es die Aminosäuren und da gibt es die Bausteine der Erbmoleküle, die Nukleobasen und die Ribose und die Nukleotide und Fettsäuren und Lipide. Alles sind Bausteine, aus denen wir aufgebaut sind, die muss man irgendwie entstehen lassen. Und dann müssen aus diesen Einzelbausteinen die Ketten entstehen, der Proteinmoleküle, die Ketten der Erbmoleküle, die müssen wir dann irgendwie durch Kondensationsreaktionen erzeugen. Und wenn wir uns mal anschauen, was davon alles gelungen ist im Labor in den letzten 70, 80 Jahren, dann ist es, dass wir bestimmte Nukleobasen und bestimmte Aminosäurenmonomere erzeugt haben. Aber niemand hat je ein Protein erzeugt unter solchen Bedingungen. Niemand hat je ein Erbmolekül, auch kein kurzes, unter diesen Bedingungen erzeugt. Wir wissen nicht genau, wie die Ribose unter solchen Bedingungen so entstehen konnte, dass sie weiter reagieren kann. Und. Also lauter Fragezeichen bis heute. Und dann geht es weiter mit der Informationsebene. Wir brauchen ja nicht nur irgendein Protein, sondern da ist Information drin. Das Protein muss was Bestimmtes machen. Da brauchen wir Maschinen, molekulare Maschinen. Ich zeige Ihnen gleich so ein Beispiel für solche molekulare Maschinen. Also wir brauchen nicht irgendwelche Proteine, sondern informationstragende Proteine. Wir brauchen informationstragende Nukleinsäuren und die müssen aufeinander abgestimmt sein, und zwar von Anfang an. Wir sagen das so, ribosomale Proteine, Aminoacyl, tRNA, Transferase, der ganze Proteinsyntheseapparat, den genetischen Code, der die beiden Molekülklassen aufeinander bestimmt. Wir brauchen Replikationsproteine und das alles muss irgendwie zufällig naturgesetzlich, sag ich mal, besser entstehen. Und dann muss ich das alles zusammenfügen zu einer ganz primitiven, minimal einfachen Urzelle. Und dann haben wir Leben. Wie könnte so eine primitive Urzelle aussehen? Man hat sich das überlegt vor einigen Jahren immer wieder. Und das, was Sie hier sehen, ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Stoffwechselgefüge einer minimalen Zelle, wo man sagt, einfacher kann es nicht gehen. So, das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt aus einer minimalen Zelle. Niemand weiß, ob die so funktionieren würde. Heute probieren wir das aus. Man weiß, schätzt heute so 300 Proteine vielleicht, brauchen wir für so eine Zelle 300 Bausteine, jeder wieder aus einigen 100 Bausteinen. Woher könnten die denn kommen? Die Experimente dazu sind ganz eindeutig. Da gibt es keine. Das sind alles Fragezeichen. Das sind Minimalvoraussetzungen für die Entstehung von Leben. Und das sind 80 Jahre experimentelle Forschung. Wenn ich als Naturwissenschaftler frage und eine Antwort geben soll, wie es mit Ursuppe und Entstehung von Leben aus Unbelebtem aussieht, heute, nach immerhin einigen zig Jahren Forschung, tausende von Forschern haben daran mitgearbeitet, dann heißt meine Konsequenz, der Ursprung des Lebens ist unbekannt. Wir wissen es einfach nicht. Und je mehr Hypothesen wir aufstellen, desto problematischer wird es. Wir wissen es einfach nicht. Jetzt wurde ich auch schon kritisiert für diese Aussage. Und würde ich sagen, also das soll alles sein, jetzt erzählst du uns hier stundenlang was über Entstehung des Lebens, weiß man alles. Und jetzt ist die Konsequenz nur, dass man es nicht weiß. Ist doch klar. Es war doch Gott. Ist doch klar, oder? Der Schöpfer hat es gemacht. Liegt doch auf dem Tisch. Kann ich nicht sagen. Als Naturwissenschaftler weiß ich nicht. Vielleicht. Ich komme gleich darauf zu sprechen, auf diese Wissenslücken. Einer meiner wirklich berühmten Kollegen, viel, viel berühmter wie ich, Werner Arber, der einen Nobelpreis bekommen hat für die Entdeckung von Restriktionsenzymen, der hat zu dieser Problematik vor über 20 Jahren gesagt, wahrscheinlich benötigen die einfachsten Zellen zumindest mehrere hundert verschiedene spezifische biologische Makromoleküle. Wie solche bereits recht komplexen Strukturen zusammenkommen können, bleibt für mich ein Geheimnis. Das hat er vor 20 Jahren gesagt. Heute können wir das viel besser begründen als Werner Arber damals. Mit ganzen Genomsequenzen können wir es belegen. Also es ist ein Geheimnis. Und jetzt fährt Werner Arber fort und sagt, die Möglichkeit der Existenz eines Schöpfers Gottes ist für mich eine befriedigende Lösung des Problems. Ja, für mich auch. Aber, ich mache darauf aufmerksam, dass Werner Arber hier auf zwei Ebenen spricht. Die ersten beiden Sätze sind Aussagen als Naturwissenschaftler. Und der dritte Satz ist eine Aussage als einer, der glaubt. Es sind ganz verschiedene Ebenen und das weiß Werner Arber auch ganz genau. Das kriegt aus seinem Artikel hervor, die dürfen wir nicht vermischen. Er macht es auch nicht. Also das ist so ein ungelöstes Problem. Wir haben keine Ahnung, woher das Leben kommt. Keine Ahnung. Und davon ganz viel. Zweites Beispiel, Entstehung von molekularen Maschinen. Was ist denn das, eine molekulare Maschine? Ich mag besonders die molekulare Maschine des Bakterienmotors. Bakterien, also diese meine Forschungsobjekte, Krankheitserreger gibt es darunter auch, die bewegen sich fort und auf dem kleinen Film, da sieht man, wie die so durch die Gegend schwimmen. Und wenn man das genau anschaut, dann merkt man, die haben einen kleinen Propeller, da hinten ist der Propeller. Und mit dem können sie sich fortbewegen, Flagellum, heißt dieses, diese Maschine, auch das ist eine richtige Maschine. Und das Darmbakterium, das haben wir alle in unserem Darm, in unserem Dickdarm, kommt es vor, Milliarden davon. Das ist nur 2 Mikrometer groß, 2 Millionstel Meter groß. Also wenn Sie 500 Zellen aneinanderlegen, das ist 1 Millimeter. Winzig klein. Und die Länge von dem Motor, die ist 10 Mikrometer. 5-mal so groß wie die Zelle. Und der Motor wird, diese Geißel, also das, was rotiert, das wird angetrieben von einem kleinen Mini-Motor. Und die Motorachse ist nur 30 Nanometer groß. Das heißt, 35.000 Motoren in eine Reihe gelegt, sieht gerade mal einen Millimeter. Das ist super, hyper, ultra, miniatur, Elektrorotationsmotor. Das sage ich meinen Studenten immer. So eine Zelle, so eine Kolizelle kann bis 15 Motoren pro Zelle haben und die Arbeitsspannung ist 25 bis 200 Millivolt, ein richtiger Elektromotor. Und die können sich fast schnell drehen, bis zu 100.000 Umdrehungen pro Minute beim Natriummotor, natriumgetriebenen Motor. Und die sind auch recht schnell, 100 Mikrometer pro Sekunde. Jetzt sagt man 100 Mikrometer pro Sekunde, das ist ja nicht so gerade viel. Aber wenn Sie sich überlegen, das ist 50-fache von der Länge des Bakteriums, 50-fache der Länge des Bakteriums. Wenn wir nachher auf der Autobahn heimfahren und wir würden fahren mit der 50-fachen Geschwindigkeit unserer Autolänge, dann wären wir ziemlich schnell, 800 Stundenkilometer ungefähr. Also im Verhältnis sind die richtig schnell. Und dieser Motor, da gibt es Modelle davon, das ist so ein Modell von so einem Motor, ich finde den faszinierend, da sieht man diese Geißel, das ist das Anhängsel raus. Und jetzt sehen wir hier den Motor, das ist der Rotationsmotor in der Zellhülle drin, der von Protonen angetrieben wird, das sind Motoreinheiten, Steuereinheiten, Achse. Und daran hängt jetzt das ganz lange, ich sag mal Schiffsschraube. Und die dreht sich und durch diese Drehung wird das Bakterium in die Vorwärtsbewegung versetzt. Das ist ein unglaubliches Ding. Also wenn ich das immer anschaue, ist das sehr vereinfacht alles dargestellt, so richtig primitiv dargestellt. Das ist in Wirklichkeit, das ist viel, viel komplexer, diese Struktur. Wissen Sie, wenn ich mir die anschaue, dann sage ich als Naturwissenschaftler, frage ich, welche Proteine sind beteiligt, wie sind die Gene reguliert, die so einen Motor antreiben, wie ist es von den Regulationskaskaden, wie ist es von der Biochemie, wie ist es von der Biophysik und so weiter. Das kann man alles erforschen. Das ist die eine Seite als Mikrobiologe. Und die andere Seite, ich gucke das Ding an und ich sage, wow. Das soll sich mal einer überlegen. Auf so eine Idee soll mal einer kommen. Wow. Und jetzt vergessen Sie mal einen Moment, dass ich Naturwissenschaftler bin. Wissen Sie, was ich als Christ dann mache? Dann sage ich, Gott, du bist groß. Größer als alles, was man sich vorstellen kann. Das sage ich dann als Christ, wenn ich über meinen Büchern und meine naturwissenschaftlichen Analysen sitze. Ja, das ist ein bisschen detaillierter, wie der Motor aussieht. Ist immer noch sehr einfach, aber ein bisschen detaillierter. Und wenn wir danach fragen, wie kann so ein Ding entstehen? Durch einen Naturprozess, durch einen Zufalls- und Naturgesetzprozess, wie kann sowas entstehen? Da könnte ich jetzt einen ganzen Tag lang Vorlesungen drüber halten. Und das Ergebnis würde sein, wir wissen es nicht. Der Ursprung des Bakterienmotors ist unbekannt. So einfach. Wir wissen es einfach nicht. Und das sind zwei Beispiele von Wissenslücken, die wir haben. Ich glaube, dass die mikroevolutiven Prozesse, die wir im Labor messen können, dass die nicht in der Lage sind, sowas zu erzeugen. Denn so eine Mikroevolution, das auch messen kann, das optimiert vorhandene Strukturen, so horizontale Evolution, nenne ich das auch gerne. Aber das, was wir hier haben, die Erzeugung von molekularen Maschinen und wenn es dann zu den Bauplänen und anderen anatomischen Strukturen geht, gilt Ähnliches, nur dort wissen wir nicht so viel. Das ist Makroevolution, das ist vertikale Evolution, ein Konstruktionsproblem. Vertikale Evolution, hat mein Kollege von mir gesagt, das ist von der Amöbe zu Goethe. Das ist vertikale Evolution. Wie das gehen soll, das wissen wir nicht. Einer meiner Kollegen hat vor einigen Jahren das so formuliert, und das ist kein Christ, soweit ich weiß, der sagte, one of biology's most significant unresolved issues is to understand how novel, complex phenotypes originate, both developmentally and evolutionarily. Also übersetzt heißt es, großes Rätsel der Biologie ist, wie können solche Dinge entstehen? Wir brauchen, so sagen heute viele Evolutionsbiologen, wir brauchen ganz neue Ansätze, wir brauchen ganz neue Theorien. Was wir bisher geglaubt haben, das tut nicht. Wir brauchen was Neues. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, dann verweise ich auf ein Lehrbuch, Evolution, ein kritisches Lehrbuch, das wird nächstes Jahr in einer neuen Auflage rauskommen und da sind ganz viele Details dazu beschrieben. Das kann man zum Abend nur andeuten und ja, wirklich begründen, geht in der kurzen Zeit nicht. Aber jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt, das ist die Frage, wie gehe ich denn um mit solchen Wissenslücken? Also ich habe schon gesagt, diese Wissenslücken, glaube ich, sind sehr grundlegend. Das ist nichts Nebensächliches, was wir schon mal lösen werden, wo wir absehen können, wie wir es lösen können. Das glaube ich nicht, das ist schon was Grundlegendes. Und diese Wissenslücken also, unbekannt wie molekulare Maschinen oder eine Urzelle entsteht, diese Wissenslücken, was machen wir damit als Wissenschaftler? Also zunächst mal würden wir sagen, ja, wir brauchen mehr Forschung. Zur Lösung dieser Probleme brauchen wir mehr Forschung. Mehr Doktorarbeiten, mehr Lehrstühle für Evolutionsbiologie. Wir brauchen dazu Evolutionsforschung. Das ist keine Frage. Deshalb bin ich dafür, dass wir noch viel mehr Evolutionsforschung machen. Wir müssen ja wissen, ob man das lösen kann oder nicht. Jetzt kriegen wir durch Forschung raus. Diese Evolutionsforschung könnte dazu führen, dass wir irgendwann mal rauskriegen, wie Leben entstehen könnte. Könnte ja sein, oder? Vielleicht kriegen wir es mal raus. Und dann wird man sagen, gut, wir haben eine ausreichende Erklärung. Und manchmal wird es auch so sein, dass man keine Lösung findet. Was macht ein Wissenschaftler, wenn man keine Lösung findet? Aber wir machen weiter. Es soll keiner glauben, wir würden aufgeben. Wir geben nie auf. Nie. Nie. Ein Naturwissenschaftler gibt nie auf. Wir werden immer weitermachen. Wir werden immer weiter forschen und forschen, ob wir nicht vielleicht doch das irgendwie rauskriegen. Und das ist auch gut so. Es treibt den Fortschritt an.
Manchmal findet man in dieser Forschung, dass das Problem immer schwerwiegender wird. Es wird immer mehr verschärft. Entstehung des Lebens, da arbeiten wir seit 80 Jahren dran. Ich sage Ihnen, wir haben heute viel mehr Fragen als Oparin vor 50 oder 60 Jahren. Viel mehr Fragen, die ungelöst sind. Das Problem wird immer, das wird immer schärfer, je mehr Daten wir haben. Ja, was machen wir denn? Dann sagen wir, das ist eine schwerwiegende Wissenslücke. Also hier ist irgendein echtes Problem. Echtes Problem. Was machen wir, wenn wir ein echtes Problem haben? Naja, wir warten erstmal ab. Erstmal abwarten. Die Antwort ist offen, sagen wir dann. Die Antwort ist offen und wir forschen weiter. Immer. Immer weiter. So lang uns der Staat Geld gibt, so lange werden wir forschen. Und als Naturwissenschaftler, als Biologe, der sich auch mit Evolutionsbiologie beschäftigt, also da sage ich, ja, das ist meine Position, die Antwort ist offen, ich kann nicht mehr sagen, wir müssen weiterarbeiten und sehen, was passiert. Aber man kann jetzt auch eine Brücke machen zu einer Weltanschauung. Und die weltanschauliche Aussage würde heißen, also eine Lösung dafür finden wir auf jeden Fall. Eine Lösung gibt es auf jeden Fall. Eine materielle Lösung gibt es auf jeden Fall. Weil es kann gar nicht sein, dass es keine gibt. Weil es gibt keinen Gott. Also muss es eine Lösung geben. Ist eine Weltanschauung, ist es sehr provozierend, wenn ich sage, vielleicht ist es richtig. Finden Sie das sehr provozierend? Sind viele Christen heute Abend da? Ich weiß es wirklich nicht, ob wir noch eine Lösung finden. Aber man könnte auch sagen, das ist auch eine weltanschauliche Anzeige, eine Glaubensaussage, eine materielle Lösung für dieses Problem existiert ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, denn Gott ist Schöpfer. Das ist auch eine Glaubensaussage. Und weil es keine Lösung gibt, deshalb muss ein Schöpfer existieren. Verstehen Sie das Argument? Das ist ein problematisches Argument. Sehr problematisch. Unsere Vorfahren, die in unserem Land hier gelebt haben, die hatten ja andere Götter als wir heute. Andere als den christlichen Gott. Die hatten zum Beispiel den Donar als Gott. Oder in den nordischen Mythologien war das der Thor, das war der Hammerschwinger. Und wenn es dann gedonnert hat und wenn es dann geblitzt hat, dann haben wir gesagt, da war der Thor unterwegs. Der Donar. Weil die Leute haben ja nicht verstanden, was ein Donner und ein Blitz ist. Das war ja was ganz Abartiges. Das kann ja nur was Göttliches sein. Also der Donner, der Tor. Und was ist passiert, als die Physiker gekommen sind, die Atmosphärenphysiker, und dann haben die erklärt, wie ein Blitz funktioniert. Und dann haben sie erklärt, wie ein Donner funktioniert. Das ist heute in vielen Bereichen lückenlos aufgeklärt. Was ist passiert mit dem Tor und dem Donner? Der ist ausgestorben. Eine Wissenslücke ist geschlossen oder ist der ausgestorben? Kritisch mit den Wissenslücken. Ich bin der Überzeugung, dass Gott nicht in den Wissenslücken der Evolutionsbiologie wohnt. Wissen Sie, ich glaube doch nicht an Gott, weil ich so viele Dinge nicht weiß als Evolutionsbiologe. Aber was wäre denn das für ein Glaubensfundament? Ich glaube doch an Gott, weil ich was weiß. Doch nicht, weil ich nichts weiß. Wissenslücken der Evolutionsbiologie, dort wohnt Gott nicht. Nun kann man weitergehen in diesem Schema, wie man es mit den Wissenslücken macht. Es gibt ideologische Varianten. Eine ideologische Variante ist, dass man einfach die Probleme leugnet und sagt, es gibt gar kein Problem. Wir wissen im Prinzip doch schon alles. Das ist eine ideologische Variante. Von manchen Materialisten wird es so impliziert oder gesagt. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die ideologische Variante, nämlich, also Forschung brauchen wir doch gar nicht. Das kostet ja Millionen Euro pro Jahr für so einen Quatsch, wo es doch sowieso keine Lösung gibt. Das hört doch mit dem Forschen auf. Das Geld kann man doch besser anwenden. Das ist auch eine ideologische Variante. Die gibt es auch. Und die sind kritisch, die finde ich gefährlich. Da geht es irgendwann falschen Weg. Eine Weltanschauung ist, muss jeder haben. Aber wir sollten nicht ideologisch werden. Nochmal zurück, was denn Weltanschauung ist. Die Art, wie ein Mensch die Welt anschaut und deutet. Mit all den Faktoren, die da eine Rolle spielen, ganz persönliche Faktoren, diese Faktoren, die sind wie eine Brille.
Ich schaue die Welt jetzt wirklich durch eine Brille an. Manche von Ihnen auch. Und die Art, wie diese Brille konstruiert ist, die bestimmt, wie ich die Welt sehe. Ich kann da auch grüne Gläser reintun. Sehe ich die Welt anders? Oder blaue oder rote, je nachdem. Oder falsche Fokussierung, das ist bloß verschwommen. Also das ist wie eine Brille. Diese verschiedenen Dinge sind wie eine Brille, wie ein Deutungsfilter. Durch den schauen wir die Welt an. Jeder von uns und auch jeder meiner Kollegen, alle Wissenschaftler. Dadurch schauen wir die Erkenntnisse und Wissenslücken der Evolutionsbiologie an. Und dann machen wir uns daraus ein Weltbild, eine Weltanschauung. Und dieser Prozess ist höchst subjektiv. Höchst subjektiv. Da gibt es so viele Meinungen, so viele unterschiedliche Ansätze, obwohl die wissenschaftlichen Daten gleich sind. Und so kann es sein, dass Evolution im Rahmen von einer atheistischen Weltsicht gedeutet wird. Entstehung und Entwicklung der Welt durch natürliche Ursachen ist ein zentraler, unverzichtbarer Teil des Atheismus. Der Atheismus kann nicht ohne sowas leben. Der kriegt echte Probleme. Da hängt auch ein bisschen die Ursache, warum es manchmal so emotional wird. Auf der anderen Seite kann Evolution auch im Rahmen einer theistischen Weltanschauung gedeutet werden. Evolution als historischer Prozess ist nämlich kein grundsätzlicher Widerspruch zum Theismus, der sagt, es gibt einen Gott. Zum Beispiel Intelligent Design. Das ist so eine Bewegung, die für diese Evolution okay, auch nur mit Gott. Also ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Und nun gibt es aber ganz viele Varianten von Theismus und Evolution. Es gibt ganz viele unterschiedliche Brillen. Zum Beispiel gibt es da eine Brille, und die kann man charakterisieren mit junger Erde-Kreationismus. Also die Erde ist 6000 Jahre alt und Evolution gibt's, Makroevolution gibt es gar keine. Gott hat gleichzeitig alle Lebewesen geschaffen, das ist junger Erde-Kreationismus. Oder es gibt die Brille des alten Erdekreationismus. Die Erde ist alt, aber Gott hat zu verschiedenen Zeiten Lebewesen aus dem Nichts heraus geschaffen. Oder es gibt die Brille der theistischen Evolution. Gott macht, dass die Dinge sich machen. Oder es gibt die Ansicht von Intelligent Design, habe ich gerade gesagt, Gott steuert immer wieder, greift Gott ein. Gott steuert sozusagen die Mutationen. Oder die Hypothese, das kennt wahrscheinlich jetzt niemand von Ihnen, von Frontloading Evolution. Das wird was ganz Neues, gibt es erst seit ein paar Jahren. Oder vieles, vieles andere. Und jetzt werden Sie fragen, ja was nun? Was ist jetzt? Wieso gibt es das überhaupt so verschiedene Dinge? Und es hängt alles damit zusammen, wie unser Bibelverständnis ist. Wie versteht man die ersten Seiten der Bibel? Das ist eine theologische Frage. Und diese theologische Frage wechselwirkt mit evolutionsbiologischen und geologischen Daten. Und je nachdem, welche Überzeugung man hat, wird man versuchen, die Daten ganz anders zu deuten. Und ich will mit Absicht darüber jetzt nicht diskutieren. Wissen Sie, weil es unter Christen ganz unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Da gibt es die Meinung von einer Sechstageschöpfung, einer ganz jungen Erde. Und da gibt es die Meinung von theistischer Evolution. Und ich sage mal so einfach, es sind alles Christen. Wissen Sie, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der Christ geworden ist, weil er an die Sechstageschöpfung geglaubt hat. Ich kenne nur Christen, die Christen sind, weil sie an Jesus glauben. Auferstehung der Toten, Vergebung der Sünden und vieles andere mehr. Und deshalb denke ich, da sollte man nicht drüber streiten, über diese Fragen. Da kann man in Frieden diskutieren, da gibt es unterschiedliche Meinungen, begründete unterschiedliche Meinungen, da soll man in Frieden drüber diskutieren. Aber, wissen Sie, das Zentrale am christlichen Glauben ist Christus, nicht Schöpfung, Evolution. Ich sage jetzt ganz vereinfacht, ich weiß, dass das auch seine Bedeutung hat, diese Fragestellung. So, und jetzt komme ich zum letzten Teil meines Vortrags, Naturerkenntnis und Gottes Erkenntnis. Wie ist es mit Gottes Erkenntnis? Kann man Gott erkennen in der Naturbetrachtung? Geht es? Ich habe ja vorher schon mal sowas angedeutet, wie ich über den Bakterienmotor geschwärmt habe. Und dann habe ich aber auch schon gesagt vorher, Gott wohnt nicht in den Lücken der Evolutionsbiologie. Dort finden wir den nicht, und dort sollten wir ihn auch nicht suchen. Nun könnte man fragen, kann man Gott vielleicht ableiten aus dem, was man weiß aus der Natur. Können wir aus naturwissenschaftlichen Erkenntnisen Gott rausdestillieren sozusagen, da wo wir die harten Formeln haben und die harten Werte. Aber das geht ja auch nicht, weil wir haben ja Gott aus dem Naturwissenschaftsprozess von vornherein ausgeschlossen. Durch unsere Methode. Also kann er auch nicht mehr daraus hervorgehen. Wir haben ja nicht rausgeworfen, also wie soll er daraus hervorgehen? Also wir können Gott auch nicht in einem naturwissenschaftlichen Sinne ableiten aus den Daten. Das geht prinzipiell nicht. Ja, kann man dann Gott erkennen aus der Natur? Ableiten durch Wissenschaft können wir ihn nicht. Aber gibt es da denn einen anderen Weg? Und wenn Sie Christ sind, dann wird Ihnen vielleicht jetzt der Apostel Paulus einfallen. Der Paulus, der schreibt in dem Brief an die Römer einen ganz berühmten Text. Dort schreibt der Apostel, ein gelehrter Mann, heute wäre es ein Theologieprofessor, wenn er heute leben würde, da schreibt er, was man von Gott erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar. Gott selber hat es ihnen offenbart. Und Sie merken schon, jetzt habe ich die Ebene verlassen, jetzt geht es um Theologie, jetzt geht es um Glaube, jetzt geht es nicht mehr um Wissenschaft. Jetzt spreche ich auch nicht mehr als Professor, sondern jetzt spreche ich als Mensch, als Christ. Was man von Gott erkennen kann, so sagt Paulus, das sieht man. Gott selber hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, kann seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken wahrgenommen werden. Und dann geht Paulus nochmal einen Schritt weiter und dann sagt er, deshalb hat niemand eine Entschuldigung. Neues Testament, Altes Testament, eine Sprache, ist ganz klar, ja, man kann Gott erkennen aus seinen Werken. Aber wie? Das Spannende dabei ist, dass sie dazu nicht Biologie studieren müssen. Ja, Gott sei Dank nicht. Sondern da geht es um was anderes. Das wissen auch die Evolutionsbiologen. Einer meiner Kollegen, ist jetzt gestorben, sagte dazu, die Natur zu betrachten, bringt zum Staunen. Wirklich. Wenn Sie Vögel oder Wildblumen betrachten und nicht ein gewisses Staunen empfinden, dann stimmt etwas nicht. Sagt John Maynard Smith, Evolutionsbiologen, ein Mann, den ich sehr schätze, ein großartiger Mikrobiologe, Wissenschaftler. Oder ich nenne einen anderen Evolutionsbiologen. Das ist Francisco Ayala. Das funktionelle Design von Organismen und ihre Eigenschaften scheinen für die Existenz eines Designers zu sprechen. Scheinen. Er glaubt nicht, dass es so ist. Aber er sagt, es sieht alles so aus. Er versucht dann zu erklären über den Selektionsmechanismus. Aber was ich sagen will, ist, der Mann merkt, da begegnet mir was, wenn ich Natur anschaue, da begegnet mir etwas. Und diese Erfahrung haben viele Menschen gemacht, die Evolutionsbiologen da auch machen. Und viele meiner Kollegen sprechen von den Wundern der Natur. Ja, die merken was. Einer der Väter unserer Naturwissenschaft, Kepler, der hat das so formuliert, das wichtigste Ziel aller Untersuchungen über das Weltall sollte es sein, die rationale Ordnung zu entdecken, die ihm von Gott aufgeprägt worden ist und die er uns in der Sprache der Mathematik geoffenbart hat. Da sieht Kepler etwas in der Natur. Das kommt in den Formeln gar nicht vor. Gucken Sie die Formeln an, seine Gesetze, die er formuliert hat, da kommt Gott nicht vor. Trotzdem sieht Kepler etwas, dahinter sieht er etwas. Und er sagt, das ist die Sprache Gottes, die Mathematik, das sagt ein Astronom. Ich nenne ein weiteres Beispiel heute. Francis Collins, einer der ganz großen Biowissenschaftler unserer Zeit, der hat es so formuliert, ist ein Entdecker des menschlichen Genoms oder der Sequenzierung des menschlichen Genoms. Er hat gesagt, ein Buch geschrieben, das heißt die Sprache Gottes. Und er sagt, die DNA, das ist die Sprache Gottes. Finde ich ganz witzig. Der Astronom sagt die Mathematik, der Biowissenschaftler sagt die DNA, das ist die Sprache Gottes. Ja, jetzt gucken wir uns die DNA an. Wir haben DNA-Sequenziermaschine bei uns im Labor, da können wir in einer Nacht ein ganzes Genom von Bakterien sequenzieren und dann steht es im Computer und dann kann man es ausdrucken. Da ist Gott nirgends. Ich finde den da nicht. Da ist was dahinter. Hinter dieser Ebene des naturwissenschaftlich Erforschbaren ist etwas. Da verbirgt sich etwas. Die Natur spricht noch eine zweite Sprache. Nicht nur die Sprache der Formeln und der Chemie und der Physik. Die Natur spricht noch eine zweite Sprache. Und diese Sprache versteht jeder von uns. Da müssen Sie kein Biologe sein, kein Chemiker und kein Astrophysiker. Jeder Mensch versteht die Sprache, die Natur spricht. Das, was hinter der Natur steht. Das ist die Sprache, mit der Gott, nach meiner Meinung, zu uns spricht. Das ist die Sprache, in der der Schöpfer etwas von sich offenbart, so wie es Apostel Paulus sagt. Und das merken wir. Aber es ist etwas Persönliches. Ich kann Ihnen das nicht beweisen. Ich kann Ihnen da keine Formel dafür aufschreiben. Keine logische Argumentation. Aber es ist etwas, was kräftig ist. Deutlich spricht. Jeder kann es hören. Und die Bibel ist voll davon. Es gibt einen Satz in der Bibel, ein Gebet von König David. Das ist bald 3000 Jahre alt, dieses Gebet. Und ist eines meiner Lieblingsverse aus der Bibel, Psalm 139. Dort betet dieser Mann Gott: Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele wohl. Meine Seele, das ist was ganz Tiefes, Inneres in mir, was das merkt. Da ist nicht alles einfach Zufall. Da ist einer. Da ist jemand, der dahinter steht. Und den können wir nicht erkennen durch unseren Verstand, durch unsere Logik. Den, der dahinter steht, den können wir nur erkennen, wenn er sich uns offenbart. Das ist das tiefste Geheimnis des christlichen Glaubens. Gott muss sich uns offenbaren, sonst können wir ihn nicht erkennen. Der Schöpfer hat sich uns offenbart. Ich persönlich glaube, dass Christus der Schöpfer der Welt ist. Der hat sich uns offenbart. Aber das alles ist nicht Naturwissenschaft. Das alles ist Glaube. Wenn Sie so wollen, ganz subjektiv. Ja, es ist ganz subjektiv, da bin ich nicht objektiv. Es ist ganz subjektiv. Aber dieser Glaube ist so stark. Und diese Gotteserkenntnis und diese Gotteserfahrung ist so stark, dass sie mein Leben trägt. Ich werde irgendwann mal aufhören, Naturwissenschaften zu machen. Ein paar Jahre noch, dann höre ich auf, Naturwissenschaften zu machen. Und irgendwann werde ich aufhören, wissenschaftliche Literatur lesen zu können. Die meisten von Ihnen sind da noch heute davon entfernt. Aber irgendwann werde ich aufhören, wissenschaftlich denken zu können. Und dann gibt es den Schöpfer, der mich trägt, nicht die Wissenschaft. Das ist was viel Fundamentaleres. Ich bin richtig dankbar. Ich danke Gott, dass ich das erkennen kann, dass er mich und dass er die Welt wunderbar gemacht hat. Und mit diesem Vers will ich aufhören und Ihnen danken fürs Zuhören.